Der Saisonstart ist gemacht. In der DFFL, der DFFLF und der DFFL2 haben die ersten Spieltage stattgefunden und wir ordnen die Ergebnisse für euch ein.
Es ist soweit. Die Saison 2026 hat begonnen und wir starten rein in die erste offizielle In-Season-Folge. Heute am Montag, 12.15 Uhr, nehmen wir sie für euch ganz, ganz frisch auf. Denn am letzten Wochenende, zwei Tage ist es erst her, am Samstag, haben gleich drei Spieltage stattgefunden in den drei Ligen, die wir hier im Crunchtime-Podcast für euch am engsten verfolgen wollen. In der DFFL 1 in Würzburg, in der DFFL 2 in Bremen und auch in der DFFLF in Waldorf haben Turniere stattgefunden und auch dort ging es schon sofort hoch her. Ich bin so hyped. Die Saison hat so cool angefangen. Wir haben Überraschungsteams, wir haben Enttäuschungsteams, wir haben aber auch Spiele, die schon direkt gezeigt haben, wie spannend jede dieser Ligen werden wird und werden kann. Und damit würde ich sagen, gebe ich auch weiter an meine Co-Kommentatoren Lasse und Olli, denn wir wollen alle drei Spieltage für euch hier im Detail durchgehen. Aber wir haben natürlich auch ein paar News und die haben es diese Woche in sich. Olli, was ist dieses Wochenende noch passiert?
Ja, danke schön, auch von mir. Willkommen in der Saison. Bevor wir uns aber aufs deutsche Spielgeschehen konzentrieren wollen, würde ich mal einen Sprung machen über den Atlantik nach Amerika. Da hat ja, wahrscheinlich haben es viele von euch gesehen, mitbekommen, wie auch immer, das Fanatics Flag Football Classic Game stattgefunden. Ich würde es jetzt wieder Showcase Game für Flag Football bezeichnen. Allerdings mittlerweile mit sehr, sehr großen Namen im Bereich des Football und Flag Football. Also ich glaube, das war einfach wieder eine extrem gute Werbung und etwas mit sehr, sehr viel Reichweite. Es haben drei Teams gegeneinander gespielt in Amerika. Das Team Founder, das Team Wildcats und das Team USA, also das quasi das Flag Football Nationalteam. Und für die, die es nicht wissen, wir befinden uns mittlerweile in einem Stadium, wo tatsächlich die ganz großen Namen aus der NFL mal Flag Football spielen wollen. Ich denke, Tom Brady als Quarterback bei den Founders ist bei den meisten angekommen, aber wir haben auch aktive Spieler dabei gehabt. Jalen Hurts, Ashton Jeanty, Alvin Kamara, Rob Gronkowski, der sich verletzt hat tatsächlich, also etwas unglücklich. Aber auch Legenden wie Patrick Peterson in dem Team, also wirklich sehr, sehr cool, wer da mit dabei war. Auch das Team der Wildcats mit Jaden Daniels und Joe Burrow, zwei der Top-Quarterbacks aus der NFL mit dabei. Saquon Barkley kennt jeder. Odell Beckham Jr. war mit dabei, der auch seinem Namen alle Ehre gemacht hat und einen Wahnsinns-One-Hander rausgehauen hat. Den könnt ihr euch mal auf Instagram angucken. Grandios, wirklich geil. Die Andrew Hopkins, Luke Kuechly, Jalen Ramsey, also wirklich sehr, sehr geile Namen, die da Flag Football gespielt haben. Und für uns die coolste Nachricht, die Flag Footballer haben sie alle miteinander etwas dominiert, zerstört und das Ding gewonnen. Ich glaube, damit ist die Diskussion beendet, ob hier NFL oder Flag Football die besseren Flag Football-Spieler sind. Also richtig, richtig cool, dass das stattgefunden hat. Gibt's auf YouTube, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich glaube, da ist schon eine Show geboten.
Genau, ich werde den Link auf jeden Fall von den YouTube-Spielen in die Folgenbeschreibung hauen. Es ist aber auch super einfach zu finden durch einfach eine Sucheingabe. Was ich noch super schön fand, dass nach IFAF-Regeln gespielt wurde, ist also für mich ein großer Unterschied zu dem Spiel zum Pro Bowl gewesen. Einfach weil die genau den Sport gespielt haben, wie wir ihn alle kennen, wie wir ihn auch, natürlich immer noch mal eine amerikanische Regelauslegung war trotzdem dabei. Aber trotzdem.
Recht, ja.
Und man muss auch sagen, dass die USA-Nationalmannschaft natürlich deutlich besser auf sich gegenseitig eingespielt ist. Die anderen haben, ich weiß nicht, wie oft zusammen trainiert. Trotzdem glaube ich, ist es ganz echt sehr schön zu hören. Und es ist ein kleiner Wink in die Richtung von vielen Leuten, die sagen, dass die NFL-Spieler die Olympia, wo ja die USA schon sicher qualifiziert ist, bei Olympia dominieren werden. Ich glaube weiterhin, dass das nicht der Fall sein wird.
Und was ich auch sehr cool finde, ihr habt es gesagt, das ist auch das erste Mal, dass die NFL-Stars wirklich die 5-on-5 IFAF-Regeln Flag Football gespielt haben, aber auch dieses Show-Business von der NFL zusammengeführt mit den etablierten Flag-Leuten, also zum Beispiel eine Phoebe Schechter, die einige von euch vielleicht kennen als Flag Football Ambassador, als Nationalspielerin im englischen Nationalteam, hat ja Lasse auch bei unseren Damen, bei den Munich Spatzen, beim Big Bowl mitgespielt, hat einen super Job gemacht als Expertin in der Kommentatorenbox und hat damit, glaube ich, auch eine breiten Masse in den USA 5-on-5 Flag Football, so wie wir es spielen und lieben, einfach nochmal näher gebracht.
Und ich muss sagen, bevor wir zu unserer zweiten News kommen, ich finde, man hat bei den NFL-Spielern gesehen, gerade bei den Quarterbacks, die haben sich Flag Football angeguckt. Also ich glaube wirklich, die haben sich zumindest mal so einen Tag damit auseinandergesetzt, wie man sich vielleicht bewegen muss. Also da waren schon Hip-Moves dabei, die Flag Football-like aussahen. Also ich meine, dass das alles Wahnsinnsathleten sind und das sehr schnell umsetzen können, haben wir, glaube ich, alle nicht dran gezweifelt. Aber das muss ich sagen, das sah schon echt ganz gut aus.
Ja, und es gab auch ein Interview, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, von Hoosh, von Daryl Doucette, dem Quarterback der amerikanischen Flag-Nationalmannschaft. Er hatte ja vor 3 Jahren ein Statement gebracht, er ist besser als Patrick Mahomes, was für viele Kontroversen, aber auch, muss man positiv verfolgen, für Publicity für Flag Football gesorgt hat. Er hat das nochmal in Kontext gesetzt, dass er es natürlich auf Flag Football bezogen hat, hat aber auch gesagt, er möchte nicht nur die USA, sondern die ganze Flag Football-Welt repräsentieren. Und hat es perfekt gemacht.
Ja, absolut. Würde ich dir genauso zustimmen.
Sehr gut, dann kommen wir vom großen Teich zurück nach Deutschland. Eine kleine News auch für Deutschland haben wir noch. Und zwar ist es mehr was kleines Technisches, aber eine Sache, die wir uns, glaube ich, sehr wünschen und was für uns alle nochmal den Ansporn ein bisschen höher setzt, wenn wir die Scorecard machen, wenn wir Scorecard-Judge sind in einem der DFL-Ligen, immer auch schön die Spielernummern mit richtig einzutragen und auch jedes First Down gerne mit einzutragen. Denn es gibt eine neue Statistikseite für die DFL. Wir werden euch auch hier den Link wieder mit in die Beschreibung packen. Ich weiß nicht, ob man sie auch über die 5er DFL-Seite irgendwie dann.
Noch nicht. Ist, glaube ich, noch ein explizit anderer Link, aber ich gehe davon aus, dass es bald integriert wird.
Genau, also ihr solltet euch auf jeden Fall den Link, den wir da reinhauen, mit abspeichern. Ist eine tolle Sache, es ist deutlich übersichtlicher. Man hat so quasi einzelne Spieltags-Statistiken, wo man sehen kann, wer an diesem Spieltag ja quasi ein bisschen outperformt hat, wer sehr gut performt hat. Zumindest wenn man die Spielernummern der Teams so ein bisschen kennt. Finde ich eine sehr schöne Sache und ich werde auf jeden Fall nach den meisten Spieltagen mal reinschauen.
Ja.
Und vor allem, es gibt ein Archiv. Es geht zurück bis 2022. Also ich glaube, das ist nochmal ein Upgrade zu allem anderen. Das heißt, man kann tatsächlich auch so ein bisschen zurückschauen. Und da geht es jetzt nicht mal um die quasi persönlichen Stats, aber einfach auch zu schauen, wie sind denn die einzelnen Spiele eigentlich ausgegangen? Was gab es denn da so? Ich meine, nicht nur für uns, um mal ein bisschen History zu machen, sondern auch für alle anderen, da sich einfach ein größeres Bild zu schaffen. Ich finde es super cool.
Absolut. Also Shoutout auf jeden Fall an Leon Friedmann, Receiver aus unserem dritten Team von den Spatzen 3, der sich da viel Arbeit gemacht hat, diese Seite zu programmieren. Und ich hoffe, dass ihr sie nutzt und gerne ihm direkt oder auch gerne über uns Feedback gebt, wenn sie euch gefällt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Ich glaube, Leon ist da dahinter, und hat Bock, das mit euch gemeinsam richtig, richtig cool zu entwickeln.
Sehr gut, dann würde ich sagen, nach den beiden News, nach den beiden schnellen News, wollen wir jetzt wirklich in das Saisongeschehen einsteigen. Ja, wir haben es schon gesagt, wir alle sind super hyped. Die Spatzen waren auf Trainingslager diese Woche, haben noch nicht mit angefangen, aber 3 Spieltage gab es und wir wollen anfangen mit dem ersten DFL-Spieltag in Würzburg.
Und der hat stattgefunden, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, auf der Beate-Use-Kampfbahn, schönster Name in Flag Football Deutschland. Und hier hatten wir gleich einen sehr schönen regionalen Spieltag, plus Mülheim als bisschen externer Gast. Und zwar hatten wir Würzburg, wir hatten Erlangen, wir hatten Nürnberg und Mülheim da. Und wenn ihr euch unsere Prediction-Folge angeschaut habt oder angehört habt, dann wisst ihr, das war so ein bisschen unser Predictor Abstiegskampfspieltag, aber da gab es auch ein paar Überraschungen. Olli, was ist passiert?
Ja, definitiv. Wir haben ja letztes Jahr schon immer so ein bisschen versucht, das Ganze in Kategorien anzugehen, um es übersichtlicher für euch zu gestalten, wenn wir über die Spieltage sprechen. Und da können wir gleich reinstarten. Nämlich, wir haben ein Team, was der absolute Safe Pick für Team des Tages war. Und das sind natürlich die Erlangen Sharks, Aufsteiger aus der DFFL 2 gewesen, die ja, bei uns bei den Predictions ja schon so ein ganz bisschen in den Bold Predictions aufgetaucht sind, Richtung Final Eight.
Ja.
Aber trotzdem natürlich, ja,
Also ich sage hier schon mal
weil
Entschuldigung, weil ich hatte den Abstieg getippt.
Ja, auf jeden Fall. Die Erlangen Sharks gewinnen alle drei Spiele. Gegen Nürnberg, gegen Mülheim, gegen Würzburg. Zwei davon auch ja, deutlich und souverän. Und ja, zeigen da ganz klar, dass sie wahrscheinlich schon nach dem ersten Spieltag nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, sondern tatsächlich eher in die richtige Kategorie gehen, die wir mal angedeutet haben, die sie auch selber angedeutet haben, so dass das ihr Ziel ist, nämlich Richtung Final Eight. Wie nah sie jetzt an dieser Topgruppe dran sind, das können wir nach dem Spieltag natürlich nicht sagen, aber mit dem Abstieg werden sie, denke ich, nichts zu tun haben.
Ja,
Also das ist
super.
wirklich eine sehr starke Performance.
Super spannend. Ich würde den Spieltag nicht ganz hoch einranken, weil es ist ja nur der Spieltag, also der zählt ja nur halb quasi. Die Siege sind ja nur 0,5 Siege. Dennoch ist es auf jeden Fall ja, ein Richtungswink. Auf jeden Fall. Und ich würde vor allem die Offense der Erlangen Sharks ein bisschen hervorheben, die in jedem Spiel gegen, ja, etablierte DF1-Team mindestens 33 Punkte aufs Board bringt. Finde ich sehr stark und hätte ich in der Hinsicht so nicht erwartet. Wir haben ja auch schon bei der Teamvorstellung ein bisschen erwähnt, dass sie ein bisschen einen anderen Ansatz fahren. Vielleicht ist er ihnen zugute gekommen. Ich finde, ich habe so ein bisschen so erwartet. Ich habe erwartet, dass die Defense nicht ganz auf dem Niveau mitspielen kann, aber die Offense macht das wirklich richtig, richtig gut. Schön zu sehen.
Ja, das haben sie auch wieder gezeigt. Wir haben auch von Martin aus Würzburg ein paar Insider-Berichte bekommen, auch von Luca Daumenlang aus Erlangen. Die Erlangener Offense, und das können wir nochmal hervorheben, ist eine der variabelsten der Liga. Mit einem guten Mix aus Run-Game tatsächlich, was bei ihnen auch gut funktioniert, weil sie super Shifty-Jungs in der Offense haben. Kurzpassspiel und wenn die Defense es zulässt, dann hat Gianni auch den Arm, um übers ganze Feld zu werfen. Deswegen. Ja, für mich die balancedste und einfach auch variabelste Offense, die ich bisher so kenne.
Genau, also das ist wirklich sehr, sehr stark. Du hast gerade über Offenses gesprochen. Da ist mir noch ein zweites Team aufgefallen, positiv. Ich meine, wir waren nicht da, das haben wir schon gesagt, aber zumindest von den Ergebnissen her. Wir haben in unserer Preview darüber gesprochen, dass unser ehemaliger, zumindest Übergangs-Quarterback, also der Mann ja bei uns war, Nico Seidel, ja wieder zurück zu Nürnberg gegangen ist. Und ich finde, das zeigt sich hier fast schon direkt beim ersten Spieltag, dass die Baseline durch seine Spielweise der Offense der Nürnberger ganz schön nach oben geht. Nürnberg hier auch mit zwei Siegen. Ich glaube, eine Niederlage im Derby. Ich sage jetzt mal Derby. Wir reden es jetzt herbei. Erlangen gegen Nürnberg. Ich glaube, die können ganz gut miteinander, aber trotzdem, dass wir ja da gesehen haben, die haben auch über alle Spiele hinweg über 30 Punkte gemacht, soweit ich das in Erinnerung habe. Also ich glaube, dass die Nürnberger damit auch auf jeden Fall ein Team sind, was sich da sicherlich im Mittelfeld ein bisschen etablieren kann, wenn sie das so beibehalten können. Und ich finde, das definitiv auch ein guter und erfolgreicher Start ist in die Saison war.
Absolut. Und da auf Nürnberg nochmal einzugehen, ich habe auch von Luca eben und auch von Martin gehört, Nico Seidel hat einen super Job gemacht, vor allem under pressure. Mit dem Blitz in seinem Gesicht hat er dann doch noch sich es geschafft, einfach zum dritten, zum vierten Read zu gehen und den freien Mann zu finden. Und das, glaube ich, kann Nürnberg einfach eine Ruhe bringen, die sie letztes Jahr nicht so hatten. Hatten ja mit mehreren Quarterbacks gespielt, auch nicht so ganz erfahrenen Flag Quarterbacks. Und dort bringt Nico, glaube ich, einfach ein Fundament rein, was den Nürnbergern gut tut und was ihnen, glaube ich, das Upside bringt, um in dieser Verlosung, wir haben immer irgendwie von fünf, sechs Teams, die da um diese letzten ein, zwei Plätze Final Eight kämpfen werden, in der Verlosung einfach mitzumachen. Und was mich persönlich sehr freut, weiß nicht, ob einige von euch den Namen noch kennen, aber Johnny von Nürnberg, der schon auch lange bei ihnen gespielt hat, 2 Jahre ausgesetzt wegen Kreuzbandrissen, hat wieder mitgespielt und ich glaube auch gleich 9 Touchdowns an dem Wochenende gemacht. Also hat mich persönlich sehr gefreut.
Absolut. Und ich würde noch zu Nico sagen, ich finde es einfach schön. Wir haben da einen wirklich guten, soliden Quarterback und ich finde, der gehört einfach auf dem Feld in der DFL 1 und der soll da spielen. Und auch wenn er uns als Backup im Training und mit allem drum und dran auch schon sehr geholfen hat, das will ich gar nicht sagen. Er hat ja letztes Jahr auch für uns viele Spiele gespielt oder zumindest viel ausgeholfen. Freut es mich einfach, dass er da spielen kann und wir einfach einen weiteren wirklich guten Quarterback in der DFL 1 auf dem Feld stehen haben. Genau. Bringt uns, glaube ich, jetzt mal von den zwei Gewinnern des Spieltages, ich würde es mal so sagen, ich meine, Erlangen klar, Nürnberg dahinter, zu den zwei Teams, die vielleicht sich den Start in die Saison ein bisschen anders vorgestellt haben. Das sind einmal die Gastgeber, die Würzburg Wombats und die Mülheim Shamrocks. Ich würde vielleicht mit den Mülheim Shamrocks anfangen. Für mich da gerade offensiv etwas enttäuschend. Ich fand letztes Jahr gerade zum Ende der Saison sah das richtig gut aus, was sie da gespielt haben. Haben viele Punkte aufs Board gebracht. Das war jetzt hier gerade auch gegen eine vermeintlich nicht ganz so DFFL erprobte Defense wie Erlangen mit 12 Punkten, gegen Nürnberg Renegades 6 Punkte. Das ist schon sehr, sehr wenig für Flag Football Verhältnisse. Also das wirklich eine enttäuschende Leistung. Man muss aber sagen, dass sie sich so ein bisschen aus dem Spieltag rausgerettet haben, wenn man jetzt sieht, sie hatten ja so ein bisschen ausgegeben, sie wollen schnell aus dem Abstiegskampf raus. Sie schlagen in einem wirklich sehr engen Spiel, für mich auch definitiv eines meiner Picks für Spiel des Tages, weil es auch wirklich Impact auf die Saison haben kann. 33-32 die Würzburg Wombats und ja, holen sich da sicherlich einen wichtigen Sieg.
Das ist,
Ja.
glaube ich, auf jeden Fall, also Spiel des Tages, ein Punkt Abstand. Es war auf jeden Fall knapp. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wer ganz genau am Ende den Ball hatte.
Doch, tatsächlich wissen wir das,
Ah, sehr gut.
weil Martin uns da schöne Insider-Berichte geliefert hat. Denn am Ende lag Würzburg mit 7 Punkten hinten, 26-33. Sie machen den Touchdown und entscheiden sich für die Two-Point-Conversion. Also sie
Ui.
sind all or nothing für den Sieg gegangen. Und am Ende gab es die Incompletion, es gab Kontakt, es flog tatsächlich sogar eine Flagge auf dem Play. Nach Besprechung haben die Schiedsrichter diese aber dann zu Ungunsten Würzburgs zurückgenommen und damit war das Spiel dann gelaufen. Also Würzburger gehen hier volles Risiko, wollen den Sieg, wollen diesen halben Punkt gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten und haben da ein bisschen Pech. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, ob das jetzt korrekt war, die Flagge zurückzunehmen oder wie es war. Im Endeffekt hat Mülheim sich dort eben dann aus dem Schlamassel gezogen.
Führt mich eigentlich zu meinem zweiten Take zu den beiden Teams. Würzburger, ein bisschen unglücklich. Ich finde, sie sehen zumindest von den Ergebnissen her deutlich kompetitiver aus als die Mülheimer. Sie haben eigentlich in jedem Spiel zumindest ein bisschen den Kontakt gehalten. Sie verlieren eben mit einem Punkt gegen Mülheim. Okay, darüber haben wir eben gerade gesprochen. Gegen Erlangen verlieren sie nur mit 8 Punkten. Alle anderen Teams haben gegen Erlangen echt hoch verloren. Und auch gegen Nürnberg, haben sie am Ende nur in Anführungszeichen 11 Punkte. Das kann ja auch gerade gegen Ende hin sehr, sehr schnell auch dann größer klingen, als es war. Also die scheinen schon irgendwie in den Spielen drin zu sein, verlieren aber alle drei. Und das ist halt sowas, wo man sagt, das kann hinten raus wiederum natürlich wehtun. Es sind nur halbe Punkte. Das ist vielleicht ganz
Genau.
gut für sie. Aber wir haben hier eine Division, wo wahrscheinlich drei Teams eher unten mitspielen. Vielleicht auch nicht, das werden wir sehen. Aber so auf zumindest Preseason gesehen. Ja, das ist zumindest ein Fingerzeig, dass Würzburg tatsächlich sich eher nach unten orientieren muss, wie Mülheim eben auch.
Glaube auch, dass also Nürnberg und Erlangen, glaube ich, haben auch noch mal mehr Upside tatsächlich, auch gegen stärkere Gegner mehr rauszuholen. Mülheim und Würzburg, bei denen kommt es einfach sehr viel auch auf dieses Quäntchen Glück an. Und gerade, du hast es angesprochen, Würzburg-Erlangen. Würzburg war dabei und konnte mithalten, hatte aber oftmals auf dem vierten Versuch eben dann nicht das Glück zu verwandeln, wohingegen Erlangen das schon hatte. Und ich glaube, das zeigt gerade ein bisschen mehr Abgezocktheit von den Erlangener Spielern, als es von den Würzburgern eben war. Natürlich ist immer Glück dabei. Aber wenn man das konstant schafft, diesen vierten zu verwandeln oder eben nicht zu verwandeln, dann ist da eben auch ein bisschen System dahinter.
Ja,
Ja,
definitiv.
absolut.
Und wenn ich mir das nochmal so ein bisschen anschaue, ich weiß, jetzt hat Mülheim das Spiel zwar gewonnen, aber um 2 Punkte so ein bisschen in Favor von Würzburg noch zu sagen, zum einen waren sie irgendwie letzten Jahre immer so ein bisschen auf dem Zettel als Abstiegskandidat, konnten sich aber dann immer mehr oder weniger solide rauswinden. Und zum anderen finde ich auch, wenn man sich die Offense-Leistung der beiden Teams mal anschaut, Mülheim, haben wir schon gesagt, hat einmal 6 und 12 Punkte aufs Board gebracht. Würzburg in jedem Spiel mindestens 25. Finde ich, ist auch ein kleiner Wink, dass hier die Offense gerade ein bisschen solider ist. Am Ende mit der Punktedifferenz stehen sie auch mit minus 20 deutlich besser da als Mülheim mit minus 57.
Definitiv. Also ich meine, das ist der erste Spieltag. Es wird noch ganz viel passieren. Es sind immer Early Takes, die wir jetzt natürlich hier haben, aber ja, es sind, denke ich, die ersten Aussagen, die wir da gefunden haben. Ja, dann springen wir jetzt zum Spieltag der DFFLF in Walldorf.
Ja, in Walldorf hat der erste Spieltag der DFLF stattgefunden und hier war es nicht ein kleiner Viererspieltag, sondern wir hatten 8 Damenteams sind in dieser Saison gestartet, was schon sehr, sehr viel ist in der Liga, wo ja nicht am Ansatz so viele Teams mitspielen wie in der ersten Liga. Deswegen ja, werden wir hier nicht über jedes Spiel einzeln reden können. Dennoch glaube ich, können wir auf jeden Fall über die spannendsten Spiele drüber quatschen. Wir haben auch ein, zwei Informationen von vor Ort, auch wenn wir auch bei diesem Spieltag alle nicht vor Ort waren. Ja, ich bin gespannt. Gehen wir rein. Wenn ich anfangen müsste, und wir haben eben auch mit dem Team des Tages angefangen, dann würde ich ja auch wieder mit dem Team des Tages anfangen. Und das sind die Düsseldorf Firecats, zumindest eines davon. Man könnte gleich noch diskutieren, ob es da noch ein zweites gibt. Die Düsseldorf Firecats spielen grundsätzlich mal ein ganz, ganz starkes Turnier, gewinnen jedes Spiel, das nehme ich direkt schon mal vorweg. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht über jedes Spiel reden, über ein Spiel sollten wir meiner Meinung oder über zwei Spiele sollten wir meiner Meinung nach reden. Zum einen über das Spiel der Firecats gegen die Scorpions, direkt am Anfang. Hier ging es 28-20 für die Firecats aus. Die Scorpions, über die werden wir gleich nochmal ein bisschen reden. 20 Punkten Offense eigentlich solide. Ich würde auch das als defensiv-lastiges Spiel deklarieren. Aber die Firecats können sich hier klar durchsetzen. Und zum nächsten Spiel der Firecats, und ich glaube, ja, ich würde es nicht als Spiel des Tages bewerten von den Punkten her, aber es war das Rematch des letztjährigen Finals. Die Firecats gegen die Augsburg Lions, dass die Firecats für sich entscheiden können mit 25-18. Definitiv, glaube ich, eine kleine Überraschung, wenn auch nicht eine Riesenüberraschung, so würde ich es zumindest nennen.
Wir haben es ja in unseren Predictions schon angedeutet, dass wir die Firecats auf jeden Fall mindestens auf gleichem Niveau wie Augsburg sehen, wahrscheinlich sogar drüber. Und ich war leider nicht vor Ort, aber auf Instagram habe ich ein paar Clips gesehen. Es gab einen Pick 6 von Dora, der natürlich dem Spiel eine krasse Wendung gegeben hat. Wir sehen, das Spiel ist mit 7 Punkten Unterschied ausgegangen und ein Pick 6, so gesehen, kann ein 14-Punkte-Swing sein. Also für mich wahrscheinlich das Play des Tages.
Genau, definitiv. Dora, man muss auch vielleicht, wenn man so ein bisschen auf die Personalien noch schaut, Düsseldorf war in voller Besetzung da mit Mona Stevens auf Quarterback, Nika Wiesner, die viel auf Receiverin mitgespielt hat, die auch am Ende den Game-Winning First Down macht. Ja, also da auch zeigt auch wieder, dass hier die junge Spielerin richtig gut eingebunden wird. Bei Augsburg hat der Blitz des letztjährigen Finals, Sophie hat gefehlt und Anja Petriga haben nicht mitgespielt. Es wird noch ein zweites Aufeinandertreffen in dieser Saison geben. Dennoch ist es, glaube ich, auch so ein bisschen erster Spieltag, den letztjährigen Meister zu schlagen. Ich kann mich an die Spatzen in der DFL erinnern, die letztes Jahr ihr erstes Ligaspiel gegen Augsburg verloren haben. Ist, glaube ich, so ein kleiner Fingerzeig, einfach um so ein bisschen in die Saison reinzustarten, und zeigt auch, dass das in der DFLF sehr, sehr vieles möglich ist, was die Saison über angeht. Deswegen würde ich sagen, springen wir gleich zu ein paar mehr Teams.
Sorry. Ich würde noch eine Sache gerne sagen. Ich finde, nur zu den Düsseldorf Firecats an der Stelle. Also ich bin ganz eurer Meinung, dass es auf jeden Fall ein Fingerzeig ist, dass sie sicherlich noch einen Step nach vorne gemacht haben. Für mich wirken die Ergebnisse auch abgezockter. Also die haben ja jetzt nicht diese krassen Shootouts wie die Augsburg Lions, die ja einige Spiele sehr, sehr hoch gewinnen. Was für mich aber vom Gefühl her, und wie gesagt, wir waren nicht da, so fast ein bisschen wie Management auch aussieht. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass gerade bei den Augsburg Lions, also eine Anja kann schon 7 Punkte ausmachen. Also das ist schon etwas, wenn man sich ans Finale erinnert, die Spielerin schon sehr, sehr stark und sehr, sehr stabil als wichtige Waffe viel einsetzbar. Also das kann schon auch Unterschiede machen, aber es ist mal ein Sieg, das mal definitiv. Und ich glaube aber, dass beide Teams, und das kann quasi mein erster Eindruck ja da quasi zusammenfassen, die wir vorne gesehen haben, auch sich absolut stark darstellen.
Genau, und auch auf Blitz. Im Finale hatten wir den Safety dann in dem letzten Drive. Wir hatten 2-3 Sacks auch im Finale letztes Jahr. Auch hier haben sicherlich einen super Ersatz gefunden, aber vielleicht nicht ganz mit dem Antritt, den ihre Starting-Blitzerin hätte. Wenn wir jetzt schon dabei sind, würde ich sagen, wir quatschen ein bisschen über die Augsburg Lions, die in der Offense her sehr, sehr stark aussehen, außer im Spiel gegen die Firecats. So war jetzt meine Analyse zur Offense. Die Defense sehr, sehr stark über den Spieltag hinweg, kann man glaube ich so sagen. Gegen Düsseldorf kassieren sie ja, wenn man den Pick 6 wegrechnet, quasi nur 3 Touchdowns. Also die Augsburg-Defense, so wie letztes Jahr auch, eine Bank. Die Augsburg-Offense packt richtig viele Punkte drauf. Augsburg auch am Ende mit einer Punktedifferenz von 109 auf einem Spieltag ist auch wirklich sehr, sehr viel. Aber eben gegen Düsseldorf, die haben sich anscheinend einen guten Gameplan überlegt und hier die Rollen der Offense zum Stoppen gebracht.
Ja, also ich muss auch sagen, eine sehr coole Statistik, wie ich finde. Die Firecats und die Augsburg Lions haben beide genau gleich viele Punkte kassiert, nämlich 44 an dem Spieltag in jeweils 4 Spielen, also 11 Punkte im Schnitt pro Spiel. Starker Wert, vor allem, weil sie ja gegeneinander gespielt haben, gegen zwei der besten Offenses auf jeden Fall in der Liga. Was für mich hierbei raussticht, ist, und du hast gesagt, diese Abgezocktheit gegen Teams, gegen die sie, wo sie eindeutig überlegen sind, da lassen sie nichts anbrennen, aber da halten sie auch den Fuß auf dem Gas. Es gibt ja vielleicht auch Teams, die dann sagen, hey, wir werden das Spiel wahrscheinlich gewinnen oder wir führen schon mit 30 Punkten, dann wechseln wir ein bisschen durch, machen ein bisschen langsamer. Ich glaube, das haben sie hier nicht gemacht, sondern haben einfach gesagt, wir wollen weiter scoren, wir wollen zeigen, wir sind das Team to beat. Und das haben sie in den Spielen, außer dem Spiel gegen die Falcons, eindeutig bewiesen.
Genau. Wenn wir uns auch, wenn wir gerade schon so ein bisschen bei Statistiken sind, würde ich auch noch hervorheben, dass nur die Firecats und Augsburg Lions am Ende mit einer positiven Punktedifferenz rausgehen. Auch wenn das dritte Team kommt, über das ich ein bisschen reden will, die, ja, sie heißen neu, sie sind nicht neu, Northern Storm, beziehungsweise die Baltic Sirens, gehen am Ende mit 3 Siegen nach Hause, aber mit einer Punktedifferenz von minus 29. Ich würde sagen, effizient gespielt oder ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
Ja, ich würde sagen, das liegt aber einfach daran, dass du das hast, was du die letzten Jahre in DFFL und DFFL 2 irgendwann hattest. Du hast Teams, die so viel besser sind als der Rest. Und wenn du gegen die spielst, wirst du immer mit einer Minusdifferenz rausgehen. Also wenn du einen Spieltag früher hattest, wo du erst gegen die Wanderers, dann gegen die Spatzen spielst, dann wirst du wahnsinnig schwer auf eine positive Differenz kommen, wenn du nicht da nah dran bist, egal wie gut du gegen die anderen spielst. Also ich glaube, das täuscht manchmal ein bisschen, weil wenn du dann, ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt schlussendlich war, aber wenn du 33 Punkte allein von Augsburg Minus machst gegen das, dann kannst du die anderen Spiele gewinnen, dann wirst du trotzdem schwer da rauskommen. Würde aber dir zustimmen, dass es eine starke Performance war, zumindest mal wichtige Punkte, die Kieler oder die
Baltic
Baltic Sirens
Sirens.
oder wie sie da heißen, erholen. Man muss aber sagen, das habe ich mir zumindest noch mit dazu aufgeschrieben, das waren aber auch Siege, die sie holen müssen.
Naja,
So ein
und
bisschen.
vor allen Dingen Siege, die sie holen müssen. Und dann, wenn wir uns das Spiel gegen die SG Mine Fusion anschauen, dass sie verlieren, dann denke ich mir fast eher, hätten sie hier nicht sogar mit noch mit einem Sieg mehr, mit einem Sieg mehr rausgehen müssen.
Ja,
Also
stimme ich
weil
dir
ich meine,
zu.
SG Mine Fusion ist ein Team. Ich kann nicht ganz so viel zu dem Team sagen. Es ist quasi das Waldo von letztem Jahr mit den Purple Stars und den Frankfurt Rockets ohne Nora Turner. So kann man das, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen. Und hier verlieren sie dann 35-12, wo wir auch was für mich untypisch ist. Also ich habe nicht, weiß nicht ganz genau, was in dem Spiel passiert ist, aber passt für mich nicht in die Leistung des Tages von Kiel. So ein bisschen rein, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, wir sehen hier ein bisschen diese Matchup-Thematik, wo wir nachher, wenn wir über die DFL 2 reden, auf jeden Fall auch noch im Detail besprechen werden, dass Teams in einer Liga spielen und damit meine ich jetzt alles unter Firecats und Augsburg Lions an diesem Spieltag, wo, wenn es gut läuft oder schlecht läuft, jedes Team auch mal jedes andere schlagen könnte. Und da muss ich dann eben auch sagen, die Baltic Sirens oder für alle, die sich die 5er DFL-Seite anschauen, auf der heißen sie Kiel Blizzards DFFLF, nur dass ihr da nicht verwirrt seid, hatten 5 Spieler an diesem Spieltag. Ich weiß nicht, ob das in der DFLF auch noch öfters vorkommen wird. In den zwei höchsten Mixed-Ligen wird das, glaube ich, nie der Fall sein. Da hat man maximal 4 Spiele und sie gewinnen 3 davon, 2 davon gegen Teams. Wir haben die Pink Panthers und die Sparkles, die wir eindeutig im Abstiegskampf sehen. Und gewinnen auch noch gegen die Stuttgart Scorpions, zu denen wir bestimmt gleich noch ein paar Worte verlieren werden, aber verlieren eben gegen die SG Mainz. Deswegen würde ich sagen, 3 Pflichtsiege und eine Niederlage, die am Ende wehtun kann.
Genau, man muss übrigens dazu sagen, dass Kiel auch angeboten wurde, dass sie zu einem Spieltag mehr fahren und dann quasi maximal 4 Spiele an einem Spieltag haben. Das haben sie aus Fahrtgründen abgelehnt. Finde ich, glaube ich, eine valide Sache hier, das mit den Teams ganz, ganz nett zu fragen.
Genau. Ich würde jetzt vielleicht noch sagen, weil du gesagt hast, bittere Niederlage, bitterer Sieg, wichtiger Sieg, wie auch immer, da würde ich jetzt vielleicht noch, auch wenn wir nicht mehr ganz so ins Detail gehen müssten, vielleicht auf eben den Sieg der Pink Panthers gegen SG Mine Fusion zu sprechen kommen, weil das ist tatsächlich Abstiegskampf. Und da zählt am Ende, glaube ich, jeder Punkt. Und dass hier die Pink Panthers mit 2 Punkten rausgehen an dem Spieltag, setzt sich schon mal, glaube ich, vor ihre ärgsten Konkurrenten. Gleiches gilt eben für Mine Fusion, die hier, glaube ich, sehr überraschend Punkte gegen ein Team holen, was sie so nicht auf dem Zettel hatten.
Definitiv. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu den beiden Teams. Wir werden gleich noch auf die anderen noch mehr zu sprechen kommen. Aber wir fangen, glaube ich, mit den Scorpions an, die eine super Enttäuschung waren also an diesem Spieltag. Für mich zumindest, für meine Auffassung. Ich habe sie ja schon gesagt, sie haben von Namen her in der Offense gerade super Receiverinnen. Aber muss hier sagen, hier sind sie ganz klar unter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Wenn ich mir gerade die Offense anschaue der Scorpions, dann ja, macht die im Spiel gegen Firecats noch einen ganz guten Job, gegen starke Defense mit 20 Punkten. In den anderen Spielen allerdings ja, nicht so 14 Punkte gegen Kiel. Was haben wir noch? Ein Spiel müssen sie noch gespielt haben. Scorpions. Hatten die Scorpions nur drei Spiele?
Ich glaube, die Scorpions hatten nur drei
Ah,
Spiele,
die Scorpions
genau.
hatten nur
Das war
drei
ja
Spiele, genau.
ungleich verteilte Anzahlen.
Ja, also hier glaube ich schon, dass es ein bisschen kleine, ja, eine kleine Enttäuschung war.
Ah, tatsächlich, die Scorpions hatten sogar nur zwei Spiele, dass wir hier nichts Falsches sagen. Sie haben gegen die Baltic Sirens verloren, 14-20, knapp, aber eben trotzdem Niederlage. Und sie verlieren
Gegen
gegen die
Düsseldorf.
Firecats, auch 28-20. Also in beiden Spielen waren sie dran. Es war auf jeden Fall nicht eindeutig, aber mit zwei Niederlagen in die Saison zu starten, ist natürlich ein kleiner Dämpfer. Aber ich würde es nicht zu hoch bewerten, weil es eben nur zwei Spiele waren und beide Spiele knapp.
Genau.
Hätte auch gesagt, es sieht auf der Tabelle schlimmer aus, als es ist, weil es eben nur zwei Spiele waren im Vergleich eben zu den Kielern, die da fünf Spiele hatten.
Okay, dann haben wir sie noch einmal erwähnt. Die Sparkers gewinnen kein Spiel an diesem Tag, haben auch starke Gegnerinnen, meiner Meinung nach. Also auch hier, die Matchups waren etwas ungleich verteilt. Dennoch im Abstiegskampf verlieren sie das Spiel gegen. Ah, nee, sie hatten kein Abstiegskampfspiel. Sie haben nur gegen Augsburg gespielt, gegen Kiel und gegen Sparkes. Und gegen die Firecats. Also haben gegen die drei stärksten Teams an diesem Spieltag gespielt und die drei verloren. Auch hier würde ich nicht zu viel reininterpretieren, weil sie eben weder gegen die Scorpions noch gegen die Pink Panthers noch gegen die SG Mainz gespielt haben.
Na, aber trotzdem,
Gut.
ja, eben
Ja?
spannender Spieltag. Abschließend kann man sagen, dass es ein cooler Start in die Saison war. 7 von 10 Teams in dieser Liga haben hier gestartet. Und für die anderen geht es auch gleich nächstes Wochenende in Düsseldorf weiter.
Genau, das glaube ich führt uns dann zu unserem letzten Spieltag des Tages und das Ganze, da geht es in den Norden nach Bremen.
Ja, damit schauen wir auf die DFL 2. Auch hier der erste Spieltag und auch hier gleich, also ich würde sogar sagen, die meisten Überraschungen im Gegensatz zu unseren Predictions oder was man so erwarten hätte können, in der DFL 2. Denn wir haben auch hier 7 Teams, die in den Norden nach Bremen gefahren sind. Und um es direkt einmal rauszuhauen, ja, ich sag mal, der glücklichste Aufsteiger, nämlich Viktoria Berlin, die ja am grünen Tisch aufgestiegen sind, haben alle ihre Spiele gewonnen. Drei Spiele, drei Siege und zwar in wirklich überzeugender Manier. Wir setzen hier in dem Spieltag das Thema der letzten Saison fort, dass eigentlich jedes oder sehr viele Teams sich gegenseitig schlagen können und es dort sehr viel auf Matchup, auf Scheme und auch auf Tagesform ankommt. Viktoria Berlin war bei diesem Spieltag ein bisschen die Ausnahme. Sie schlagen Stuttgart in einem High-Scoring-Game 54-37, gewinnen dann gegen die Cologne Falcons, die ja letztes Jahr Platz 1 der Regular-Season-Tabelle waren. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, sie haben einige Abgänge, ein bisschen Rebuild in Köln, aber Viktoria Berlin schlägt sie 51 zu 14, also wirklich ein deutliches, deutliches Ergebnis. Und im letzten Spiel des Tages gegen Kelkheim 2 49 zu 10. Das heißt, jedes Spiel, was Viktoria Berlin gespielt hat, gewinnen sie mit mindestens 49 Punkten ihrer Offense und haben am Ende eine Punktedifferenz von plus 93 in drei Spielen. Das sind 31 Punkte Punktedifferenz pro Spiel, also sehr, sehr stark. Man muss hier hervorheben, die Berliner haben zwei Nationalspieler in ihrem Kader gehabt, Jermaine Enyagu und Moritz Kulenovic. Und das sind ultraathletische Spieler, die beide schon eine lange Erfahrung aus dem Tackle mitbringen. Und das macht eben in einer DFL 2, wo viele Teams nicht diese Top-Top-Top-Athleten haben, einfach einen krassen Unterschied.
Da würde ich jetzt genau nämlich anknüpfen. Das ist das, was uns auch berichtet wurde. Also vielen Dank an Carsten von den Calgary Lizards und den Cologne Falcons, war das?
Simon von den Cologne
Und
Falcons, genau.
genau, die uns nämlich da nette Berichte geschickt haben. Das war nämlich auch die Rückmeldung, die Carsten zu Victoria Berlin gesagt hat. Die waren einfach athletisch auf einem anderen Level. Da muss man, glaube ich, gar nicht aufs Spielerische nur allein schauen, taktische, sondern die sind einfach schneller, größer als alle anderen gewesen. Und das hast du in diesen Spielen einfach gesehen. Und wenn du diesen athletischen Vorteil hast, dann wird es schnell deutlich. Das ist das, was Waldorf die letzten Jahre in der DFFL oft auch hatte, warum das dann so Ergebnisse werden. Dann schießt du einen Ball tief hintereinander weg und dann ziehst du da weit in die Punkte nach oben. Ich glaube, das haben sie gezeigt und damit, ja.
Ja, einen Satz hätte ich noch gerne, weil wir haben nur
Ja.
die Offense angesprochen und trotzdem würde ich sagen, wenn man nämlich schnell immer Punkte scoret, tiefe Bälle scoret, dann hat die Offense zum Gegner meistens auch immer Zeit. Aber ich weiß natürlich nicht, wie motiviert die Teams dann noch waren, wenn sie sehr viele Touchdowns schnell kassieren. Dennoch kassieren sie gegen Kelkheim nur 10 Punkte, wie auch immer man 10 Punkte kassiert, aber gut. Und auch
Two
gegen
point of safety,
auch gegen
also
die
acht und safety.
Ja, irgendwie so, auch gegen die Falcons, die letztes Jahr Regular Season Erster waren, durch ihr Receiver Core ist ein bisschen gesprächt. Am Ende haben sie mit Defense-Spielern in der Offense mitgespielt. Auch hier kassieren sie nur 14 Punkte. Das heißt, auch wenn die Defense ja in der Tendenz gar nicht so wenig auf dem Feld stande, wenn wir davon ausgehen, dass schnell gescored wurde, kann man dennoch sagen, dass hier auch die Defense einen soliden Job gemacht hat. Gegen Stuttgart kassieren sie 37 Punkte.
Genau. Also wollte ich nur sagen, wir haben, glaube ich, damit einfach einen weiteren Kandidaten in den Top 6, der da oben mitspielen wird, wenn die dieses Team so zusammenhalten, auch die bei allen Spieltagen so da sind,
Ich glaube, das wird die
dann.
größte Frage sein, gerade bei Jermaine und Moritz, die, soweit ich weiß, sowohl Tackle noch spielen. Der eine,
Bei dem, genau.
genau, bei den, was war es, Potsdam Royals und Jermaine bei den Berlin Rebels, war das, glaube ich. Ein Berliner Team plus in der Nationalmannschaft angreifen wollen, wo es auch Camps gibt. Wenn sie diesen Kader zusammenhalten und das ist jetzt natürlich das Fragezeichen, wie sehr ist Berlin von diesen beiden Spielern abhängig? Ja, sie geben ihnen garantiert einen krassen Boost. Aber für mich wird die Frage sein, werden sie ohne diese zwei Spieler auf das Level eines Abstiegskandidaten zurückfallen oder fallen sie eher auf das Level eines, ja, Kandidaten um die letzten Plätze im Final Six? Weil dann kann ich auf jeden Fall einen Durchmarsch sehen, wie Erlangen und Düsseldorf ihn letztes Jahr hingelegt haben.
Absolut. Also das wollte ich damit auch sagen. Da hast du auf jeden Fall ein Team, was eher oben angreifen wird, was als Aufsteiger eben neu in die Liga kommt. Glücklich oder nicht, sie haben auf jeden Fall gezeigt, sie gehören dahin. Dann haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team, was das Niveau nach oben zieht. Für mich sehr erfreulich, wir hatten darüber gesprochen, ebenfalls einen sehr starken Spieltag hat nämlich die Stuttgart Scorpions. Ich hatte es ja in der Prediction-Folge gesagt, ich würde mich freuen, wenn so alteingesessene Teams wieder ein bisschen an Leistung gewinnen und ein bisschen wieder oben mitspielen. Das, glaube ich, werden die Stuttgarter dieses Jahr schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie der Kader zusammengesetzt ist, wie da Offense und Defense steht, aber mit den Auftritten auch gegen eben so ein starkes Team wie Victoria Berlin, die wohl wirklich ein gutes Team sind, auch gegen die anderen Gegner, die Lübeck Cougars, die ja quasi abgestiegen sind, also früheres DFFL 1-Team, sehr souverän gewonnen.
Gegen
Gegen die
gegen
Bremen Firebats ein
Rostock.
bisschen gestolpert, genau, gegen Rostock. Also das ist wirklich schön zu sehen, dass da die Stuttgarter, denke ich, auch eher in der oberen Hälfte mitspielen werden, wenn sie sich da stabilisieren. Fand ich einen starken Auftritt, auch wenn Victoria Berlin natürlich für mich die Überraschung und das Team des Tages ist.
Man kann, glaube ich, sagen, dass Stuttgart viel gescored, aber auch relativ viel kassiert hat.
Genau,
Ja.
das, ja.
Und für mich tatsächlich die Überraschung, neben Berlin, dass Stuttgart gegen Rostock so deutlich gewinnt, weil Rostock eines der erfahrensten Teams der Liga und ich würde sagen, eines der Teams mit dem höchsten Floor, also auch an schlechten Spielen und mit schlechter Verfassung, haben die noch eine Leistung, die sie einfach in dieser Liga immer kompetitiv sein lässt. Und trotzdem gewinnt Stuttgart gegen Rostock mit 16 zu 32, machen doppelt so viele Punkte, hätte ich so nicht erwartet.
Aber du sprichst was an, was für mich eigentlich so mit die Story des Spieltags ist. Ich habe immer mal am Wochenende, klar, wir sind alle hyped, haben wir gesagt, auf den Live-Ticker geschaut, wie laufen so die Spiele in allen Ligen. Und man guckt ja da nicht immer alle 5 Minuten rein, sondern so mit Abständen. Und wir wir haben ja schon darüber gesprochen, ich komme ja aus Kelkheim und ich habe natürlich mit denen auch noch eine Verbindung und drücke die Daumen, sowohl Team 1, Team 2, dass das ganz gut läuft. Ich sehe das erste Ergebnis gegen die Rostock und denke mir, oh, okay, vielleicht lag ich auch mit meiner Prediction, Kelkheim könnte oben anklopfen, daneben, verlieren relativ deutlich gegen Rostock. Dann schaut man wieder rein, oh, okay, sie gewinnen ziemlich hoch gegen Lübeck, das ist krass.
Mit 52 Punkten gescored.
Genau, dann guckst du ins nächste Ergebnis, oh, wieder ein großer Sieg. Gegen Bremen wieder 46 Punkte gemacht. Cool. Und dann gegen Viktoria Berlin, okay, da hatte man die anderen Ergebnisse schon gesehen, hat es gepasst. Also das ist wirklich cool. Mit der Erklärung von Carsten eben zum Wochenende macht das Ganze ein bisschen Sinn. Sie haben vermutlich das jüngste Team der DFL 2, ich weiß es
Boah,
nicht.
ich
Also sie
glaube, mit
haben
Abstand.
mit
Ja,
Abstand,
wahrscheinlich.
was hat er gesagt, Durchschnitt ist 17
Ja.
und da gilt er mit über 30 und Konsti Römer, viele Grüße an dich, schön, dass du wieder spielst. Ich hoffe, du hörst uns auch mit jetzt schon über 40 oder annähernd 40. Ja, also ich glaube, da zeigt sich einfach die Unerfahrenheit und dann fällt man da in dieses Spiel rein und dann wird man vielleicht von den Victoria Park Panthers, also er hat es geschrieben, nee, nicht Victoria Park Panthers, die gibt es auch, Victoria Berlin Mitte, sorry. So, da hat er gesagt, da spielen Kinder gegen Erwachsene. Und ich glaube,
Ja.
das merkst du. Aber die Kelkheimer haben trotzdem damit gezeigt, dass sie genau das sind, was wir, glaube ich, in der Prediction gesagt haben: ein Team, was an einem guten Tag oben mitspielen kann, was aber auch schnell mal ein Spiel hoch verliert. Also, ich glaube, da hast du sehr, sehr Schwankungen drin.
Aber auch gegen Rostock, wo wir gesagt haben, das ist eher ein etwas älteres Team, ein sehr erfahrenes Team, gewinnen sie auch. Also, ah nee, haben sie verloren. Sorry, haben sie verloren. Ah, genau, da zeigt sich das Gleiche auch
Ja,
wieder. Dann habe ich nichts
also
gesagt.
das ist wirklich schön und das zeigt einfach, wie gesagt, die Aussage war, da waren 16-Jährige, 17-Jährige, die meisten spielen ihre erste Saison DFL 2, also die haben noch gar keine Erfahrung in DFL 1 oder 2. Das ist einfach cool zu sehen, dass da die Nachwuchsarbeit stimmt. Glaube ich, ein kleiner Wermutstropfen, ich glaube, das kann man an der Stelle noch sagen, das wurde uns jetzt von mehrfacher Seite herangetragen. Daniel Groben ist sicherlich vielen ein Begriff, spielt eigentlich im ersten Team, ist Bestandteil der Nationalmannschaft, war auch mit in Mexiko, hat da mitgespielt, hat ausgeholfen. Ich meine, er ist ja auch noch so jung und ist sicherlich deshalb auch sehr verbunden mit dem Team, weil viele seiner Altersgenossen da spielen, hat sich verletzt und vermutlich auch schlimmer als einfach nur eine kleine Zerrung oder so. Wir wissen nicht mehr. Wir drücken natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Also da, Daniel, ne? Ich hoffe sehr, dass du gesund wirst wieder und schnell wieder da bist. Das hat auf jeden Fall Auswirkungen nicht nur auf die DFL 2, sondern wahrscheinlich auch noch auf mehr.
Ja,
Absolut. Ich
gute
glaube,
Besserung auf jeden Fall.
ja, Daniel ist natürlich auch ein Spieler. Du hast gesagt, er darf aufgrund der Regelung auch in beiden Teams spielen. Dort gibt es noch keine Beschränkungen. Und im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Und ich glaube, hat er auch einen guten Job gemacht. Also ich hoffe sehr für ihn und auch für alle Teams, in denen er spielt, dass das nichts Schlimmes ist.
Genau.
Dann kommen wir auch zu den ja, ein bisschen Enttäuschungen des Spieltages. Denn wir haben drei Teams und ich würde da tatsächlich die Lübeck-Fleckhugers mit inkludieren, die zwar zwei Siege aus vier Spielen holen, allerdings verlieren sie gegen Stuttgart, was auf jeden Fall ein direkter Konkurrent im Kampf ums Final Six ist. Sie gewinnen gegen die Cologne Falcons knapp mit einem sehr High-Scoring-Game, 44-39. Und wir müssen auch dazu sagen, die Cologne Falcons. Wir haben es schon so oft gesagt, der komplette Receiver-Core ist ja, ausgetauscht worden. Sie haben einen neuen Quarterback. Sie haben einige ihrer DBs verloren. Sie hatten dazu auch noch Verletzungspech vor und am Spieltag. Am Ende, hat Simon uns berichtet, mussten zwei der Defensive Backs in der Offense aushelfen. Das ist natürlich einfach kein guter Ausgangspunkt für diesen Spieltag und auch für die Saison. Trotzdem gewinnen die Cougars nur sehr knapp gegen Köln. Und da hätte ich mir von einem Team, was, ich gehe davon aus, den Anspruch hat, wieder in die erste Liga aufzusteigen, ein bisschen mehr erwartet. Dann verlieren sie sehr, sehr, sehr deutlich gegen Kelkheim 2, gegen, ja, wir haben es gesagt, 16- und 17-Jährige und gewinnen dann gegen Bremen mit 5 Punkten, machen damit die Bilanz des Spieltages wieder besser, aber da können wir auch zu Bremen. Die sind eindeutig die Enttäuschung des Spieltages für mich. Köln hat sozusagen Ausreden oder da kann man es erwarten durch diesen krassen Kader-Overhaul. Bremen verliert alle Spiele und spielt unentschieden gegen Stuttgart 26-26. Und für ein Team, was letztes Jahr knapp am Final Six vorbeigeschrappt ist und was wir auch doch sehr hoch gerankt haben, für mich eine Enttäuschung. Oder was meint ihr?
Sehe ich auch so. Wir wissen auch hier wieder nicht ganz genau, wie es mit den Personalien aussah, ob vielleicht auch jetzt an diesem Spieltag explizit ein, zwei Spieler oder Spielerinnen nicht da waren. Dennoch würde ich dir ein bisschen zustimmen, dass das etwas überraschend kam. Am Ende haben sie nur einen Punkt, am Ende aber auch nur eine Punktedifferenz von minus 18, was auch nicht so viel ist, dafür, dass man dann mit einem, also mit einem Unentschieden aus diesen Spielen rausgeht. Finde ich spannend. Ich glaube, sie können sich aber über die Saison noch steigern. Also ich glaube, das ist ein kleiner Dämpfer für sie. So glaube ich trotzdem nicht, dass es weitergeht in der Saison bei den Bremen Firebirds.
Gut, haben wir noch irgendwas offen, was wir noch besprechen müssen bezüglich der Spieltage?
Ich glaube, Köln können wir noch sagen, die gewinnen kein Spiel, wenn wir jetzt alle Teams einmal durchgehen. Wir haben von der Offense gesprochen, der U19-Quarterback hat dort geworfen an diesem Spieltag. Wir wissen nicht, wie es in den nächsten Spieltagen auch sein wird, weil wir ja auch in der Teamvorstellung den Namen Lukas Bauer in den Raum geworfen haben. Mal sehen, was hier sich tut auf
der Quarterback. Ich weiß von Lukas, dass er im Urlaub war, also hatte schon Urlaub gebucht, bevor der Spieltag angesetzt wurde. Deswegen war er nicht dabei. Er wird auf jeden Fall bei Köln spielen, ob als, ja, zusammen im Tandem mit dem U19-Quarterback oder als alleiniger Starting-Quarterback. Wenn er da ist, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall gibt es da noch ein paar Spieler von Köln, die nicht dabei waren und das Team dann hoffentlich auch verstärken.
Trotzdem, die Defense, wenn ich die von Köln noch ansprechen darf, wir haben ganz viel über Abgänge und so geredet, dennoch kassiert man in der Defense 39 Punkte gegen Lübeck zum Beispiel, wo andere Teams an diesem Spieltag nicht ganz so viel kassiert haben. Ist auch auf der Seite des Balls für mich, ich weiß nicht, vielleicht waren da zwei Picks dabei und ich tue ihnen jetzt Unrecht, aber dennoch glaube ich, relativ spannend hier das Ganze. Zum Abschluss können wir, glaube ich, sagen, Victoria Berlin-Mitte gewinnt hier diesen Spieltag. Mehr oder weniger überraschend, wenn man die Personalien kennt, vielleicht nicht ganz so überraschend. Und ansonsten können wir sagen, dass die Liga spannend bleiben wird. Aber es ist natürlich auch spannend, man spielt immer nur einmal gegen jedes Team. Die direkten Vergleiche können Richtung Final Six hinten raus, wenn man den gleichen Rekord hat, dann sehr, sehr entscheidend werden. Es ist nicht so wie eine DFLF, dass man zweimal gegen jedes Team spielt. Das heißt, manche Teams können hier sehr, sehr positiv rausgehen. Manche haben noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt, weil auch in der DFLF geht es nächste Woche direkt weiter. Mit einem bzw. zwei Spieltagen, glaube ich sogar.
Ja, mit drei. Und da sagst du es, ich glaube, zum Thema, wie sich es weiterentwickelt, da können wir sagen, in der nächsten Folge, vielleicht folgen, mal schauen. Ich habe auf den Zeitplan geschaut oder auf den Spielplan. Nächstes Wochenende finden über alle Ligen hinweg 8 Spieltage statt?
8 Spieltage, boah. Ja. Wir haben 4 Spieltage in der DFL 1 und ich glaube, kann schon mal vorwegnehmen. Also ich gehe davon aus, wir machen 2 Folgen und trennen das Ganze, weil 4 Spieltage, jedes Team in der DFL 1 wird spielen, alle 4 Divisions. Wir haben in der Division Würzburg, Erlangen, Nürnberg, Mülheim die Rematches direkt. Die haben direkt ihren zweiten Spieltag innerhalb der Division und alle anderen Divisionen starten in die Saison. Das heißt, wir haben den ersten Gradmesser. Wir haben in der Division von den Spatzen zusammen mit Mainz und Augsburg haben wir direkt 3 Teams, die gegeneinander spielen werden, die alle, ja, ich glaube, nicht ins Halbfinale beim Final Eight zu kommen, wäre eine Enttäuschung. Also wirklich mit hohen Ambitionen. 4 Spieltage gleichzeitig, das wird richtig geil.
Genau, außerdem haben wir 3 Spieltage in der DFL 2 und einen weiteren Spieltag in der DFFLF.
Korrekt. So ist es. Ich glaube, da könnt ihr euch drauf freuen. Es ist viel, wird viel passieren.
Genau, absolut. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute in der Folge. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns mit Informationen versorgt haben. Tut das gerne nächste Woche auch wieder, weil wir können logischerweise nicht an ganz vielen Orten sein, auch wenn wir jetzt dann auch auf Spieltage fahren. Schreibt uns gerne ganz viel. Macht uns einfach gerne eine kleine Memo auf Instagram oder so. Wir freuen uns gerne über alles. Wir schreiben euch aber meistens auch nochmal immer so ein bisschen aktiv an und fragen nach einer kleinen Einschätzung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz viel Spaß beim Flag Football Spielen und wir hören uns nächste Woche ganz bald wieder.